Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Das ist nun heute zum ersten Mal ein Thema, bei dem es eine Fortsetzung, also eine zweite Folge gibt. Und zwar nicht nur, weil das Thema Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt und es mir persönlich sehr am Herzen liegt und wir bereits seit vielen Jahren immer wieder Fragen zu nachhaltigen Geldanlagen erhalten, sondern vor allem auch, weil bezüglich der Nachhaltigkeit eine erste und sehr spürbare Etappe der Regulierung in Kraft getreten ist. Seit dem 2. August 2022 ist es nämlich so, dass in einer Anlageberatung die sogenannten Nachhaltigkeitspräferenzen einer Anlegerin bzw. eines Anlegers von einer Beraterin erfragt werden müssen. Dieser Begriff Nachhaltigkeitspräferenzen ist nun die gesetzliche Formulierung dafür, welche Form der Nachhaltigkeit jemand möchte. Anders gesagt, Nachhaltigkeitspräferenzen stehen nun als entsprechender Fachbegriff dafür, dass zusätzlich zu grundsätzlichen Fragen wie Wünsche, Ziele und Risikobereitschaft in Zusammenhang mit einer Anlageberatung auch nachgefragt wird, ob neben einer finanziellen Rendite auch soziale oder ökologische Auswirkungen berücksichtigt werden sollen. Dabei kann es darum gehen, negative Auswirkungen zu vermeiden oder positive Entwicklungen zu fördern.
Das wird Katja, die Fragestellerin aus unserer ersten Folge zur Nachhaltigkeit, sicherlich sehr interessieren. Sie hatte uns doch eine Mail geschrieben, die ich einfach nochmal vorlese.
Gern.
Am liebsten wäre mir eine saubere Anlageform. Ich habe ja den dringenden Verdacht, dass fast alle ETFs unethisch und bestenfalls auf dem Weg zur Nachhaltigkeit sind.
Danke, Melanie. Ja, das sind also Katjas Nachhaltigkeitswünsche. Das heißt im weitesten Sinne ihre Nachhaltigkeitspräferenzen, weil sie einen sehr großen und vielfältigen Themenkreis von unterschiedlichen Aspekten aufwirft. Was Katja als sauber bezeichnet, könnte von anderen Menschen vielleicht ganz anders bewertet werden. Deshalb gibt es hierfür diese neuen gesetzlichen Regeln. Und das sogar in ganz Europa einheitlich. Denn das Erfassen der Nachhaltigkeitspräferenzen wurde vom europäischen Gesetzgeber geregelt. Und zwar mit einer sogenannten Delegierten Verordnung. Eine Delegierte Verordnung bedeutet sozusagen einen Nachtrag zu einer EU-Richtlinie. Die entsprechende Richtlinie wird in Finanzkreisen als MiFID II bezeichnet. Diese regelt und harmonisiert den Wertpapierhandel europaweit. Die MiFID II soll auch einen hohen Anlegerschutz gewährleisten. Wer ganz Konkretes zu diesem Regelwerk wissen und vielleicht sogar direkt bei der EU nachlesen möchte, findet den entsprechenden Link wie gewohnt in den heutigen Shownotes. Übrigens hat der europäische Gesetzgeber gleich drei Alternativen vorgegeben, aus denen Katja als Anlegerin auswählen kann, in welcher Form sie den Aspekt der Nachhaltigkeit bei ihren Anlagen berücksichtigt bekommen kann. Ergänzend zu diesem ganzen Regelwerk hat die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, zudem eigene Regeln erarbeitet, die die bereits bestehenden europäischen Vorgaben ergänzen sollen.
Puh, Das klingt ganz schön kompliziert und nach viel Aufwand und Bürokratie.
Du ahnst es. Genauso ist es nämlich, weshalb wir heute auch ohne eine weitere neue E-Mail-Frage direkt in das Thema springen. Ich werde versuchen, einen möglichst guten Überblick zu geben, könnte mir aber vorstellen, dass so manche Frage offen bleibt.
Das könnte ich mir ebenfalls gut vorstellen, wenn es sich ja jetzt schon so kompliziert anhört. Aber meist gelingt es uns ja ganz gut, Komplexität auf das Wesentliche zu reduzieren. Aber in jedem Fall, falls ihr Fragen habt, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Ja, und die greifen wir dann sicherlich in einer weiteren Folge sehr gerne auf.
In der ersten Folge zur Nachhaltigkeit hattest du doch von den sogenannten Global Goals, also den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung gesprochen, die von den Vereinten Nationen definiert wurden. Diese globalen Ziele, die aus den 17 Entwicklungszielen bestehen, hängt das denn auch mit unserem heutigen Thema zusammen?
Ja, das hängt ganz klar zusammen. Bei den Global Goals, also den Entwicklungszielen, die auch mit SDGs oder auch SDGs für Social Development Goals abgekürzt werden, handelt es sich um einen globalen Plan, also um eine Art Zielvereinbarung, um die Welt besser für uns Menschen zu machen. Um diese Zielvereinbarung, die auf Weltebene, also im Rahmen der Vereinten Nationen, der UN getroffen wurden, zu erreichen, hatte die EU bereits im März 2018 den Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums auf den Weg gebracht. Über die Schritte dieses Aktionsplans hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Und nun erleben wir, wie ein nächster Schritt umgesetzt wird.
Also du meinst mit nächster Schritt die Regulierung zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen?
Genau so ist es. Teil des Plans ist ja, dass der europäische Gesetzgeber die Finanzdienstleistungsindustrie in die Pflicht nimmt, die Ziele zu erreichen. Bei der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen handelt es sich um einen weiteren Baustein. Seit Anfang August 2022 ist nun verpflichtend geregelt, dass im Rahmen einer Investitionsentscheidung ein Anleger bzw. eine Anlegerin befragt werden muss, ob und inwieweit Finanzinstrumente, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, bei der Vermögensanlage eingesetzt werden sollen.
Das hört sich sehr gut an und ist ja ganz im Sinne von Katja, unserer Fragestellerin. Aber andererseits, wir machen das doch eigentlich schon lange so. Also wir fragen die Anlegerin oder den Anleger doch schon lange, ob sie nachhaltig investieren möchten.
Ja, aber das reicht nicht mehr, beziehungsweise ist leider nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Zunächst gibt es drei wichtige Regelwerke, denen eine Beratung unterliegt, beziehungsweise eigentlich eher in welcher Form Nachhaltigkeitspräferenzen mitgeteilt werden können und festgehalten werden müssen. Als erstes gibt es die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, kurz EU-Offenlegungsverordnung genannt und manchmal mit SFDR abgekürzt, Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Die ist doch bereits am 10. März 2021 in Kraft getreten. Seitdem müssen doch Kapitalanlagegesellschaften darüber informieren, ob und wenn ja, wie sie Nachhaltigkeit in ihren Produkten berücksichtigen. Und dann gibt es noch ein zweites Regelwerk?
Das zweite Regelwerk ist die sogenannte Taxonomieverordnung, manchmal auch mit TVO abgekürzt. Mit dieser Taxonomieverordnung wird ein EU-weit einheitliches System zur Einstufung der Nachhaltigkeit von Wirtschaftsaktivitäten etabliert.
Ach ja, das hattest du doch in der letzten Folge erläutert. Seit 2022 wird Nachhaltigkeit in einem Unternehmen oder in der Wirtschaft anhand von drei Faktoren betrachtet. Diese drei Faktoren sind bekannt als die ESG-Kriterien. Dabei steht das E als Abkürzung für Environment, also ökologische Aspekte, das S für Social, was im Deutschen oft mit soziale Aspekte übersetzt wird, im Englischen aber auch das noch breitere Feld von gesellschaftlichen Aspekten umfasst, sowie das G für Governance. Du nanntest als Beispiel Themen wie transparente Unternehmensführung oder keine Korruption und keine Bestechung.
Danke, das hast du perfekt zusammengefasst. Bei der aktuellen Taxonomieverordnung ist es nun so, dass zunächst das E im Vordergrund steht, also das E aus ESG, der Bereich Umwelt. Dieser Bereich Umwelt ist wiederum in 6 Ziele untergliedert, von denen 2, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, seit dem 1. Januar 2022 in Kraft sind.
Das ist aber doch nur ein Teil. Was ist mit allem Weiteren, also mit den 4 nicht genannten Zielen in dem E? Und dann, was ist mit dem G und dem S in dem ESG?
So weit ist der Gesetzgeber aktuell noch nicht mit der Regulierung. Grundlegende politische Entscheidungen sind einfach noch nicht gefällt, weil es halt nicht so einfach ist. Die Frage der Einstufung der Kernenergie oder der Gaswirtschaft wäre zum Beispiel ein prominentes Beispiel an dieser Stelle.
Diese Diskussion kann man ja auch immer wieder in den Medien verfolgen.
Das ist richtig. Und schlussendlich werden die technischen Einzelheiten in sogenannten delegierten Rechtsakten zunächst auf EU-Ebene beschlossen und festgehalten. Diese delegierten Rechtsakte gehen sehr ins Detail und erfordern damit eine entsprechende politische Diskussion und Einigung im Vorfeld.
Hast du einmal ein konkretes Beispiel?
Also für den Immobilienbereich zum Beispiel wird festgelegt, dass der Primärenergiebedarf nicht den Schwellenwert für Niedrigenergiegebäude überschreiten darf, die Gesamtenergieeffizienz zertifiziert werden muss, zusätzliche Anforderungen an den Wasserdurchfluss von Wasserhähnen, Duschen und Toiletten gestellt werden. Es muss ein 70-prozentiger Mindestanteil von recyclingfähigen Bau- und Abbruchabfällen gewährleistet sein.
Stopp, das sind viele Detailvorschriften, zu viele hier für uns.
Und zusätzlich gelten detaillierte Vorgaben für die Verwendung ökologischer Baustoffe, um diese Aufzählung noch kurz abzuschließen. Und ja, stimmt, geht ziemlich ins Detail. Und insofern stehen noch zahlreiche Regularien aus, wodurch Unternehmen verpflichtet werden zu berichten, inwieweit ihre wirtschaftliche Tätigkeit der Taxonomieverordnung entspricht.
Kein Wunder, dass das alles noch nicht fertig ist. Ganz schön komplex und umfassend. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also Stand heute, das ist Sommer 2022, müssen wir davon ausgehen, dass der Anteil der Unternehmen, die entsprechend der Taxonomie tätig sind, bei deutlich unter 10% aller Unternehmen in Europa liegt.
Uff, das ist aber nicht sehr viel.
Das ist auch eine der großen Herausforderungen im Hinblick auf die TVO. Hinzu kommt, dass die Taxonomie ja bislang nur für 2 der 6 Punkte aus dem E geregelt ist, wie wir vorhin bereits festgestellt haben. Und zwar sind das die beiden Bereiche Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an den Klimawandel.
Und was sind die anderen 4 Bereiche?
Also Nummer 3 ist nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Nummer 4 ist Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. 5. Vermeidung und Kontrolle von Umweltverschmutzung. Und Nummer 6, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.
Okay, und was bedeutet das nun für Katja und vor allem generell für das Thema Nachhaltigkeitspräferenzen?
Also die strengste Nachhaltigkeitspräferenz wird durch einen Mindestanteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinne der Taxonomieverordnung übermittelt, die bei der Anlageempfehlung bzw. an der Anlageentscheidung berücksichtigt werden müssen. Also wenn Finanzinstrumente, die der Taxonomieverordnung entsprechen, das heißt dem Regelwerk der EU zur Definition ökologischer Investments, eingesetzt werden. Das wären dann Wirtschaftstätigkeiten, die einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines der Umweltziele nach Artikel 9 der TVO leisten und keine erhebliche Beeinträchtigung der anderen Umweltziele mit sich bringen.
Das ist ja schwierig, wenn noch nicht mal alles klar geregelt ist.
Das stimmt, zumal es damit sozusagen ein Work in Progress, also ein Prozess ist, der auf den Weg gebracht wurde und immer weiter vorangeht. Hinzu kommt, dass dieser Prozess zwischendurch auch manchmal noch verlangsamt wird, aufgrund von aktuellen Ereignissen zum Beispiel, wie der Ausbruch des Ost-West-Konflikts und die drohende Energiekrise. Als zusammenfassende Überschrift zur TVO, Taxonomieverordnung und SFDR, also Offenlegungsverordnung, lässt sich an dieser Stelle festhalten, bei diesen beiden Regelwerken geht es grundsätzlich darum, dass die betreffenden Anlagen, das heißt die Unternehmen, einen positiven Beitrag leisten.
Interessant. Aber dann gibt es ja tatsächlich noch ein drittes Regelwerk.
Ja, bei dem dritten Regelwerk handelt es sich um die sogenannten PAI. PAI ist eine Abkürzung für Principal Adverse Impacts, also nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Im Rahmen dieser PAI schreibt die EU vor, wie Finanzmarktteilnehmende seit dem Jahr 2021 negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft in einer standardisierten Form zu berichten haben. Nachhaltigkeitsfaktoren sind Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.
Wie wird denn das gemessen, nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren? Und hast du mal Beispiele dafür?
Die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden anhand sogenannter Nachhaltigkeitsindikatoren bestimmt. Der europäische Gesetzgeber hat 18 Standard-PAIs und Dutzende weitere Indikatoren definiert. Dabei reicht die Liste von den Treibhausgasemissionen über den Anteil gefährlicher Abfälle, die ein Unternehmen produziert, oder den Wasserverbrauch bis hin zur Geschlechtervielfalt in Leitungs- und Kontrollorganen oder geschlechterspezifisches Verdienstgefälle, was ja auch kurz als Gender Pay Gap bezeichnet wird.
Manchmal wird von Nachhaltigkeitsrisiken gesprochen und dann geht es wieder um wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Worin besteht denn nun der Unterschied?
Also bei den Nachhaltigkeitsrisiken geht es darum, dass in einer Beratung aufgeklärt wird, wie Nachhaltigkeitsfaktoren den Wert der Investition negativ beeinflussen können. Bei den wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren geht es darum, die Anlegerinnen darüber aufzuklären, wie eine persönliche Investition die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflusst.
Also, was wäre denn ein Beispiel für ein Nachhaltigkeitsrisiko?
Also wenn zum Beispiel ein Anleger bzw. eine Anlegerin in ein Finanzprodukt investieren würde, das ein Windkraftwerk in der Nordsee betreibt. Der Klimawandel, der zu einem Anspiegel des Meeresspiegels führt, ist dann ein Nachhaltigkeitsrisiko, weil das Windkraftwerk gegebenenfalls im Meer versinkt und damit die Investition der Anlegerin des Anlegers einen Totalverlust erleiden würde.
Oh, okay. Und was wäre ein Beispiel für wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren?
Wenn beispielsweise in einen Investmentfonds investiert würde, der seine Anlagen schwerpunktmäßig in Goldminen in Burkina Faso und Kakaoplantagen aus der Elfenbeinbüste tätigen würde, denn da ist es so, dass laut UNICEF diese Goldminen oder Kakaoplantagen häufig mit Kinderarbeit betrieben werden. Deshalb würde eine solche Anlage zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, also hier zum Beispiel auf den Nachhaltigkeitsfaktor Menschenrechte, führen.
Das ist eine relativ genaue Information, aber wie lässt sich das denn in der Praxis alles so herausfinden?
Sehr gute Frage, aber der Kapitalmarkt wurde bereits seit vielen Jahren bis in viele Details hinein reguliert. Nun konnte eine Vorgabe, nämlich die der sogenannten Zielmarktbestimmung durch das sogenannte ESG-Zielmarktkonzept, erweitert werden um Angaben zu nachhaltigkeitsbezogenen Zielen und zudem durch Nachhaltigkeitsfaktoren ergänzt werden. Darauf haben sich in Deutschland die Hersteller von Finanzinstrumenten geeinigt. In diesem sogenannten Verbändekonzept werden Finanzinstrumente anhand der Indikatoren geklustert, also zusammengruppiert und sogenannte Mindestausschlüsse definiert.
Wie nützlich ist das denn nun für Katja und ihren Wunsch, sauber anzulegen?
Also ein wesentlicher Nutzen für Katja als Anlegerin ist, dass sie eine Anlageentscheidung treffen kann auf Basis von Informationen, die aufzeigen, ob ein Fonds bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt und wenn ja, welche und in welchem Umfang. Falls sie sich für eine professionelle Beratung entscheidet, dann kann sie bestimmen, welche Merkmale für sie eine nachhaltige Geldanlage haben soll.
Cool, das ist ja ein wirklich großer Fortschritt und mega nützlich, würde ich sagen. Oder gibt es da einen Haken?
Einen Haken in dem Sinne gibt es da nicht. Die verfügbaren Daten sind allerdings noch recht spärlich, obwohl die IT-Systeme der Anbieter und Dienstleister pünktlich darauf eingestellt waren mit Anfang August.
Liegt das an der Regulierung, die noch nicht in allen Teilen fertiggestellt ist, wie du vorhin erwähnt hattest?
Das ist tatsächlich ein Grund. Ein weiterer ist, dass die unterschiedlichen Regulierungsinitiativen zeitlich nicht aufeinander abgestimmt sind.
Was meinst du denn nun damit?
Damit meine ich zum Beispiel, dass Kapitalanlageprodukte die Nachhaltigkeitsdaten nur dann ausweisen und transparent machen können, wenn sie diese auch geliefert bekommen von den Unternehmen bzw. den Stellen, die dafür verantwortlich sind. Deren Berichtspflicht beginnt aber im Wesentlichen erst am 1. Januar 2023. Und beginnen bedeutet, die Informationen liegen ja an dem Tag dann auch noch nicht vor.
Also tatsächlich Work in Progress, wie du vorhin sagtest. Ein Prozess, der sich entwickelt und entwickeln muss.
Tatsächlich ist das so. Zugleich handelt es sich eigentlich um einen gigantischen Neuausrichtungsprozess, den wir hier in Europa damit angestoßen haben und gestalten. Es geht ja um nichts weniger als den globalen Plan, den die Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet haben. Weil diese Ziele bis 2030 erreicht sein sollen, wird auch von der Agenda 2030 gesprochen. Da gibt es sehr viel zu tun und für alle, die mehr darüber wissen wollen, verlinken wir die entsprechenden Seiten sowohl auf UN-Ebene als auch auf der EU- bzw. Deutschland-Ebene.
Das hört sich alles super an, aber die Weltlage ist doch aktuell eine ganz andere. Hat das denn Auswirkungen?
Sicherlich. So wurde zum Beispiel die Frist eines Regulierungsbausteins auf EU-Ebene bis auf Weiteres verschoben, aufgrund der aktuellen Ereignisse in diesem Jahr. Der entsprechende Baustein war für Anfang Mai 2022 geplant und theoretisch sind Verschiebungen ja immer möglich. Hier baut aber so vieles aufeinander auf und hinzu kommt, dass zahlreiche Akteure dies dann in einem weiteren Schritt umsetzen müssen. So wird eine Verschiebung dann zu mehr als eine Herausforderung für die Beteiligten.
Und was bedeutet das denn dann am Ende für Katja und uns und unsere Zuhörerinnen?
Nun, vor allem Geduld. Katja kann und sollte ihre Nachhaltigkeitspräferenzen, also was für sie Nachhaltigkeit bedeutet, im Vorfeld einer Anlageberatung mitteilen. Im nächsten Schritt gilt es zu prüfen, inwieweit sich ihre Präferenzen aktuell bereits umsetzen lassen. Das Ergebnis sollte sie dann abgleichen mit ihren weiteren Wünschen, Zielen und Vorstellungen.
Also du meinst, mit welchem Ziel sie Geld anlegen möchte und ob sie vor allem Sicherheit sucht oder auch gewisse Risiken eingehen kann und zum Beispiel die Schwankungen an den Kapitalmärkten nutzen möchte?
Ganz genau, denn es geht ja um sie, Katja, die Mitte 40 ist und Mutter eines Grundschulkindes. Ihre individuelle Lebenssituation ist ihre persönliche Grundlage, auf der sie überlegt und plant. Hinzu kommt die Frage, ob sie bereits Kenntnisse und Erfahrung zur Geldanlage hat und was es eventuell für sie noch an Informationen braucht.
Oh je, aber wie macht sie das denn nun konkret?
Nun, sie könnte das Ergebnis, ihr sogenanntes Nachhaltigkeitsprofil, also das, was nach Ermittlung ihrer Nachhaltigkeitspräferenzen dann vorliegt, mit dem aktuell vorhandenen Angebot abgleichen und dann entscheiden, ob und was dann für sie persönlich passt. Das wird vermutlich nicht das sein, was sie gerne hätte, aber mehr, als wir zuvor hatten. Und wie mehrfach erwähnt, ist es ein Prozess, was auch hier bedeutet, über Zeit kommen immer mehr Informationen dazu, die uns dann allen zur Verfügung stehen werden.
Ach ja, genau. Eine Anlage wie ein Fonddepot sollte doch immer mal wieder angeschaut und vielleicht auch überprüft werden, meinst du nicht?
Doch, genauso sehe ich das auch. Es ist sinnvoll und in der aktuellen Zeit großer Veränderung sogar wichtig, dass Geldanlageentscheidungen überprüft werden. Zum einen hinsichtlich der Kapitalmarktsituation und dann, inwieweit diese Entscheidung noch auf die eigene Situation zutrifft und geeignet ist.
Und bei einer solchen Überprüfung könnte sie dann zukünftig ihre Geldanlagen anpassen?
Nun, zumindest könnte sich Katja informieren, ob es weiteres gibt, was dann eventuell noch besser passt. Das kann auf Basis weiterer Informationen, wie beispielsweise Kosten, je nach Wunsch und Möglichkeit neu entschieden werden. Ob eine Anpassung dann Sinn machen würde.
Das ist doch ein großer Schritt, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Und zugleich bleibt es für Katja am wichtigsten, ihre individuelle Situation im Blick zu behalten. Denn auch jenseits der Regulatorik gibt es für die kommenden Jahre viele weitere offene Fragen. Beispielsweise unterliegen Unternehmen aus den USA und Asien nicht den Transparenzverpflichtungen, denen Unternehmen in Europa nun unterliegen werden. Hinzu kommt, dass nur größere Unternehmen verpflichtet sein werden, nicht aber kleinere und mittlere Unternehmen. Diese werden wahrscheinlich nur zu einer eingeschränkten Berichterstattung verpflichtet. Das Gleiche gilt für staatliche oder supranationale Emittenten, also für Herausgeber von Wertpapieren, das heißt die Produktgeber für Kapitalanlagen.
Ui, das bedeutet ja, dass sehr viele Informationen gar nicht vorliegen werden.
Das ist richtig. Es kann noch nicht auf eine ausreichende Datengrundlage zurückgegriffen werden. Hinzu kommt, dass es sich auch für die verpflichteten Unternehmen um einen gigantischen Transformationsprozess handelt. Denn die Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen ist mit teilweise erheblichen Vorläufen und Umsetzungsschwierigkeiten verbunden.
Das verstehe ich. Müssen denn alle sich zwingend für Nachhaltigkeitspräferenzen entscheiden, auch wenn sie gar keine haben?
Nein, das ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es handelt sich nur um ein Recht, bzw. eine Möglichkeit. Vermutlich sind unsere ZuhörerInnen daran interessiert, sonst wären sie ja nicht hier. Aber niemand ist dazu verpflichtet, sich für eine Nachhaltigkeitspräferenz zu entscheiden.
Wie funktioniert das nun in der Praxis, falls Katja sich für eine Beratung entscheiden würde?
Dann wird nach der Ermittlung der bisher auch erforderlichen Daten, wie beispielsweise welche Kenntnisse und Erfahrungen und welche Anlagen sie bereits besitzt, wo sie aktuell steht, wie risikobereit sie ist und welche Wünsche und Ziele sie hat, ergänzend noch das sogenannte Nachhaltigkeitsprofil erhoben. Das beginnt mit einer Frage wie: Soll das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Anlagen oder anderen Finanzthemen berücksichtigt werden? Und unterteilt dann weiter in positive Auswirkungen. Da geht es dann um Umfang der Förderung von Nachhaltigkeitszielen und in negative Auswirkungen, wo es dann um den Umfang der Vermeidung geht, was jeweils in Stufen pauschal angegeben wird.
Und wie funktioniert das dann?
Also durch das bereits erwähnte Verbändekonzept hier in Deutschland, was zwar keine gesetzliche Vorgabe ist, aber einen gewissen Empfehlungscharakter hat, sind zahlreiche Angaben bereits standardisiert und damit relativ transparent vergleichbar. Es können dann beispielsweise bestimmte Mindestanteile und oder einzelne PAIs oder PAI-Kategorien bestimmt werden. Also dann wären wir im Rahmen des dritten Regelwerks, wie vorhin beschrieben. Die Principal Adverse Impacts, also die PAI, bezeichnen die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
Das war jetzt aber mega viel Input. Wenn ich nun nicht unbedingt die Regeln im Original lesen möchte, anhand der kompletten Gesetzestexte, wird sich denn auch eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte hier aus der heutigen Sendung zum Beispiel auf unserem Blog finden?
Das ist eine gute Idee. Das sollten wir uns einmal anschauen. Unabhängig davon haben wir auch eine gute, kompakte Information, die bei uns einfach als PDF abgerufen werden kann. Wer das möchte, schreibe uns einfach eine kurze Nachricht.
Ach ja, genau. Und falls ihr Fragen habt, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass diese zweite Folge zum Thema Nachhaltigkeit nicht unsere letzte war. Spätestens, wenn es Neues von der Regulatorik gibt, greifen wir dies in einer weiteren Folge auf. Oder aber auch, wenn uns entsprechende Fragen zu diesem Thema und der heutigen Sendung erreichen.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch, für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz, also auch genau für dich oder sie. Wenn Sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an, die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauff.